An der Spitze der Prager Geldhierarchie stand unumstritten die Familie Plesnik. Sie hieß in Wahrheit anders, aber da es nicht nur eine sehr reiche, sondern auch sehr empfindliche Familie war, möchte ich mit ihren nach Übersee emigrierten Nachkommen um keinen Preis, den ich im Ernstfall nicht bezahlen könnte, in Konflikt geraten. Wer weiß, vielleicht nehmen sie Anstoß an einer der Anekdoten, die sich um ihren Namen ranken, um ihren fast schon legendären Reichtum, der auf einem der großen Prager Bankhäuser und auf einem führenden Anteil an der Kohlenindustrie des Landes beruhte. Er wurde ihnen nicht geneidet, im Gegenteil, man war in Prag eher stolz auf die Plesniks, ähnlich wie in Frankfurt auf die Rothschilds. Man gönnte ihnen das Geld und man gönnte ihnen, aber da wird wohl am besten eine Anekdote herhalten. Sie spielt gleich vielen anderen informativen Prager Geschichten auf dem Graben, beim sonntäglichen Mittagskorso, zwischen einem alteingesessenen Prager und seinem von auswärts zu Besuch gekommenen Freund, den er über die ihnen begegnenden Persönlichkeiten, wie über alles sonst noch Wissenswerte, ins Bild setzt. Plötzlich bleibt er stehen und deutet auf die gegenüberliegende Straßenseite. Schau, dort drüben gehen die beiden Plesnik-Töchter. Alteingesessen wie er ist, weiß er natürlich über die konkurrenzlose Hässlichkeit der beiden Erbinnen Bescheid. Der Fremdling weiß es nicht, will sich die unverhoffte Chance, zwei derart millionenschwere Mädchen aus der Nähe zu sehen, nicht entgehen lassen, eilt hinüber, umkreist die gemächlich dahinpromenierenden in diskreter Distanz, kehrt zu seinem Freund zurück und sagt nur drei Worte: Gott ist gerecht. Es gab auch einen Sohn und Stammhalter Plesnik, nennen wir ihn. Tommy war ein verschlossenes, übellauniges Kind, tat seine kargen Äußerungen im Singsang des klassischen Prager Deutsch und mied schon frühzeitig jeglichen Umlaut wie die Pest. Ständig von Gouvernante, Miss, Hauslehrer und sonstigem Personal umhegt und umsorgt, wusste er sich mit einer bemerkenswert zweischneidigen Taktik gegen die permanente Betreuung zu behaupten. Er nahm sie mit allen herkömmlichen Formeln der Fügsamkeit hin und tat hinter dieser Tarnung umso unnachgiebiger, was ihm gefiel. Auf einer Kinderjause, hemmungslos seiner Fresslust frönend und Torte um Torte verschlingend, besann er sich mittendrin auf die Rechenschaft, die er seiner Gouvernante, sie saß mit den anderen erwachsenen Begleitpersonen im Nebenzimmer, schuldig war, und rief ihr durch die offene Türe zu: »Fräulein, bis in einer kleinen Weile werde ich brechen.« Nach diesem Aviso, das die pragerisch verkürzte Form von »erbrechen« anwandte, mampfte er weiter. Ein Ferienaufenthalt an einem Salzkammergutsee muss bekanntlich zum Baden benutzt werden, und diesmal war es die Miss, die ihn zu diesem Zweck ins Strandbad geleitete. Der widerstrebende Tommy, der so kälteempfindlich war, dass er sogar im Sommer Ohrenschützer trug, beugte sich nieder, pritschelte ein paar Mal lustlos mit den Fingern in der klaren Flut, richtete sich wieder auf und entschied unter folgsam spekulativer Verwendung der englischen Sprache, ohne deshalb den Prager Akzent zu vernachlässigen: »Much too cold for a child.« Mit dem vorhin erwähnten Gebrauch der Kurzform »brechen« bekundete Klein Tommy eine frühzeitige Beherrschung der pragerischen Terminologie, die sich auch sonst in allerlei Verknappungen und Verschlüsselungen gefiel und dem Uneingeweihten nicht ohne weiteres verständlich war. Eine Dame der Prager Gesellschaft, nach ihrer Beziehung zu einer anderen befragt, antwortete, um so recht zu verdeutlichen, dass die andere als Verkehr für sie nicht in Betracht käme: »Mit der grieß ich mich nicht.« Die grammatikalische Verstümmelung dieses Satzes ist nicht unbedingt zu verurteilen. Sie entsteht erst durch die Singularisierung der einwandfreien Pluralform »Wir grüßen einander nicht«, die jedoch am Tatbestand weit vorbeigegangen wäre und ihm die Basis einer nicht gegebenen Gleichwertigkeit unterschoben hätte. Die Befragte wollte ja klarstellen, dass sie es sei, die der anderen nicht nur den Gruß verweigert, sondern obendrein keinen Wert darauf legt, dass jene sie grüßt. Wie hätte sie das ausdrücken sollen? Etwa durch ein farbloses »Ich stehe mit ihr nicht auf Grußfuß«? Auch das wäre unzureichend gewesen. Die zitierte Wendung ist zwar grammatikalisch falsch, aber gesellschaftlich richtig. gegrüßt bzw. nicht gegrüßt wurde in erster Linie am Graben, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, rechtwinklig zum repräsentativ tschechischen Wenzelsplatz gelegen und Mittelpunkt des deutschen Gesellschaftslebens. Am Graben befanden sich die bevorzugten Geschäftsläden, Kaffeehäuser und Restaurants, die führende deutsche Buchhandlung, das altrenommierte Hotel Blauer Stern, das deutsche Haus und die übrigen Wahrzeichen einer heute bis in die Wurzeln ausgerotteten Existenzform. Und am Graben fand allsonntäglich in den späten Vormittagsstunden der Korso statt, auf dem Grüßen und Nichtgrüßen kultiviert wurde, wobei die im ersten Fall geübten Nuancen größte Bedeutung hatten. Wie tief der Grüßende den Hut zog und in welcher Entfernung er zum Gruß ansetzte, war für das Verhältnis zwischen ihm und dem Gegrüßten ebenso aufschlussreich wie für dessen gesellschaftliche Position. Er seinerseits, der Gegrüßte, bekundete durch die Promptheit und Freundlichkeit der Erwiderung, in welchem Ausmaß ihm der Gruß willkommen war. Nicht selten bahnte sich auf solche Weise ein Rapprochement oder eine Abkühlung an. Nicht selten geschah es, dass auf dem Grabenkorso geschäftliche, persönliche und sogar zwischengeschlechtliche Beziehungen entstanden oder zu Bruch gingen, wie denn überhaupt das Ende dieser segensreichen Institution, deren ungezwungene Ergiebigkeit in mancher Hinsicht sogar die des Kaffeehauses übertraf, innig betrauert werden muss. Der Korso hatte bis in die 30er Jahre bestanden, nicht nur am Graben zu Prag, auch auf der Wiener Ringstraße und am Budapester Donauquai und auf dem Hauptplatz noch der kleinsten Provinzstadt, die sich damit eines funktionierenden Gesellschaftslebens vergewisserte. Selbst als flüchtiger Besucher fand man sich zur persönlichen Teilnahme gehalten, wurde während des Auf- und Abschlenderns vom jeweiligen Gastgeber über die Interna der jeweiligen Siedlung unterrichtet und konstatierte zu seiner wie zur eigenen Freude, dass Aussig oder Budweis oder Pardubitz über eine erstaunliche Anzahl hübscher Mädchen verfügte. Erst bei längerem Aufenthalt kam man dahinter, dass es immer dieselben waren und ihrer höchstens drei.